Und da darf ich einmal hier ziehen. Okay, andersrum, so rum. Genau. Und das Typische bei so einem Sari ist die Borte. Also diese Borte, die hier oben und unten dran ist und so die ganze Länge vom Stoff entlang läuft. Und am Ende, auf meiner Seite, gibt es den Palu. Das ist das Endstück. Wenn man das anzieht, kommt es dann so über den Rücken schön drüber. Bei den etwas teureren Saris, auch mit viel Muster, da sieht der Sari auf der Vorderseite richtig schön aus. Ein ganz tolles Muster. Aber wenn man mal auf die Rückseite guckt, das muss man, glaube ich, mal ein bisschen näher gucken. Hier die Kaum ist das dafür dann der Zeuge. Da ist es doch ein ziemliches Gewirr, oder? Genau, also hier sieht man, sieht es dann gar nicht so schön aus. Okay, du darfst dann wieder mitnehmen und dich hinsetzen. Genau. Dieser Sari heute, der soll so ein Symbol und so ein Sinnbild sein für Gottes Geschichte und seine Heilsgeschichte. Gottes Heilsgeschichte zieht sich wie so ein roter Faden, eben wie diese Bordüre beim Sari, durch die Zeit. Und manchmal kommt es uns Menschen so vor, als wäre das irgendwie so ein totales Fadengewirr. Wir sehen quasi nur diese Rückseite vom Sari und nicht diese Vorderseite. Aber dieses Bild, das die Bibel uns zeigt, Gottes Heilsgeschichte, ist ganz klar und auch wunderschön. Über einen sehr langen Zeitraum hat Gott seinen Plan verwirklicht, wie er uns Menschen erretten kann. Ihr wisst, der Mittelpunkt der Heilsgeschichte ist Jesus Christus, sein stellvertretender Tod am Kreuz, seine Auferstehung und Himmelfahrt. Aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Wie in dem Film, das Beste kommt am Schluss. So wie beim Sari, das goldene Muster. Wir werden ewig leben, ohne Schmerzen, ohne Qual, ohne Leid. Und Gott wird unser Mittelpunkt sein. In der Heilsgeschichte geht es um Gottes Errettungsplan. Und in diesen Errettungsplan sind viele Unterthemen mit eingewoben. Wie in diesem Bild vom Sari nicht nur ein Faden, sondern viele Fäden. Welche Themen gibt es da? Zum Beispiel das Thema Volk. Gott erwählt sich ein Volk, das Volk Israel, damit an diesem Volk alle Welt sehen soll, wie gelingend ein Leben mit dem wahren und dem einzigen Gott aussieht. Ein Erstlingsvolk. Ein Volk des Schaloms, des Friedens in allen Facetten des Lebens. Dazu gibt Gott Land. Dazu gibt er die Gesetze. Später im Neuen Testament wird dieses Thema Volk ausgeweitet auf die Gemeinde. Die Gemeinde Jesu Christi. Und neben all diesen Themen, vielen anderen Themen, zieht sich auch das Thema Stadt durch die Heilsgeschichte. Und das soll heute unser Thema sein. Und ich habe nur ein paar Highlights davon. Und zwar geht es um die Frage, welche Rolle spielt Stadt oder Städte in Gottes Heilsgeschichte? Und was ist unsere Rolle in den Städten dieser Welt? Der Julian hat schon gesagt, er war noch nicht so arg in der Stadt und eigentlich lebt er ganz gern in Schöneich. Deswegen als drittes, was hat das alles denn überhaupt mit Schöneich zu tun? Offiziell, demografisch ist Schöneich ja gar keine Stadt, zumindest nach deutschem Recht, steht drauf auf dem Ortsschild Gemeinde Schöneich. Und jetzt das Thema der Predigt, Suche der Stadt Bestes. Und ich sage euch, es gilt auch für Schöneich. Sonst hätte ich es ja heute Morgen nicht hergebracht. Genau. Insgesamt leben wir heute in der urbanen Welt, in der städtischen Welt. In den westlichen Ländern leben schon 80% der Menschen in Städte. In Asien wurde 2016 die 50%-Marke geknackt und wir haben jetzt auch in Asien 50% Urbanisierung. Die Anzahl der Städte mit mehreren Millionen oder sogar mehreren 10 Millionen Einwohnern, sogenannte Megastädte, wächst rasant, vor allem im globalen Süden. Was ist überhaupt eine Stadt? Kurz gesagt, viele Menschen auf engem Raum, die eigentlich alle nicht in der Landwirtschaft tätig sind, sondern in Fabriken, Firmen, im Dienstleistungsbereich und die in urbanen Lebensstil oder eine sogenannte urbane Kultur leben. Was heißt das? Man verbringt viel Zeit unterwegs zum Arbeitsplatz. Das war vielleicht vor Homeoffice. Man kann viele kulturelle, medizinische oder auch Bildungseinrichtungen in Anspruch nehmen. Man bezahlt viel Geld fürs Wohnen. Man lebt eher anonym, oft allein oder mit einer kleinen Kernfamilie. Die traditionellen Werte verschwinden und in der Freizeit teilt man sich den öffentlichen Raum, anstatt im eigenen Garten zu sitzen. In Berlin ist denn sonntags immer die Parks voll. Jeder bringt seine Decke und selbst die Gemeinde trifft sich anschließend noch zum Picknick im Park. Und Städte wirken weit in das Umfeld hinein. In Städten wird Politik gemacht. Na, in Berlin sowieso. Dort sitzen die großen Bildungseinrichtungen und von dort kommen die Trends, die Meinungen. Und die Universitäten und die Medien und vieles mehr transportieren dann diese Ideen, die Werte, in den Rest des Landes. Und auch wenn Schöneich offiziell keine Stadt ist, wir gehören ganz eng zum Ballungsraum Stuttgart. Eine Region. Viele werden in Böblingen zur Schule gehen, in Sindelfingen oder in Stuttgart arbeiten und fast alle hier, zumindest zum Großteil, pflegen einen urbanen Lebensstil. Hat die Bibel zu diesem Kontext etwas zu sagen? Der erste Punkt ist vom Garten Eden zum neuen Jerusalem. Da ich dieses Thema gewählt habe, glaube ich tatsächlich, dass dieses Thema Stadt uns alle etwas angeht. Am Anfang der Bibel, im 1. Mose, als Gott die Welt geschaffen hat, leben Adam und Eva im Garten Eden, einer geradezu paradiesischen Welt. Mit wunderschöner Natur, friedlichen Haustieren aller Art, Löwe und so weiter. Viele sehnen sich nach diesem Zustand zurück. Und wenn man hier mal spazieren geht in Schöneich, ist es auch sehr paradiesisch. Am Ende jedoch, Julian, das tut mir jetzt leid, am Ende jedoch in Gottes neuer Welt kehren wir nicht in den Garten Eden zurück, sondern werden alle in einer Stadt leben, dem neuen Jerusalem. Und wo Gott in unserer Mitte wohnen wird. Und schon in den Psalmen klingt diese Sehnsucht nach Jerusalem, der Stadt Gottes, immer wieder an. Und damit ist mehr gemeint als das eigentliche Jerusalem in Israel. Viele glauben, dass Stadt eine Konsequenz des Sündenfalls ist. Berlin, Babylon, das böse Berlin. Und ja, Städte entstanden erst, nachdem Adam und Eva aus dem Garten Eden vertrieben wurden. Die erste Stadt war ein Zufluchtsort für Kain, nachdem er Abel ermordet hatte. Und doch steckt schon in Gottes Mandat an die ersten Menschen in 1. Mose 1, 28, seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan, die Vision von Städten unterschwellig mit. Der Auftrag, die Erde, bei Millionen und Milliarden von Menschen kommt es zwangsläufig zu Städten. Und der Auftrag, die Erde zu beherrschen, sie untertan zu machen, bedeutet ja nicht, sie ökologisch kaputt zu machen, sondern im Gegenteil, die Erde zu bewahren, zu entwickeln, ihr Potenzial zu nutzen, etwas daraus zu gestalten, mitzugestalten. Und um das zu tun, müssen Menschen zusammenarbeiten. Da entwickelt sich Wissenschaft, Technik, Kunst, Musik, auch Verwaltungsstrukturen. Und all das entsteht schon ab Genesis 4, 1. Mose 4, im Kontext von Stadt. Bevor wir nun zu diesem neuen Jerusalem in Offenbarung 21 kommen, müssen wir erst noch den Blick auf zwei ganz unterschiedliche Stadtkonzepte im Alten und Neuen Testament werfen. Zwei Namen, zwei Konzepte. Babylon, das sind Städte ohne Gott. Und Jerusalem, das ist schon die Stadt nach Gottes Herzen, die Stadt mit Gott. Babylon ist in der Bibel ein Synonym für Stadt, auch Gesellschaft ohne Gott. Und die Erzählung vom Turmbau zu Babel in 1. Mose 11 mit dem Versuch der Menschen, sich selbst eine Stadt zu bauen und einen Turm zu bauen, der bis zum Himmel reicht, ist so zum Symbol geworden für menschliche Überheblichkeit, Arroganz, Ehrgeiz, Stolz und Selbstverwirklichung. Wir können es selbst. Wir brauchen Gott nicht. Und die Welt in Rebellion gegen Gott zu regieren, das wisst ihr ja alle, ihr kennt die Geschichte, zieht den göttlichen Zorn und das göttliche Gericht auf sich, bringt Verwirrung, Missverständnisse und Zerstreuung. Und dieses Bild von Babylon als Symbol für gottlose menschliche Städte und Stadtreiche zieht sich so durch die ganze Bibel hindurch, von 1. Mose bis Offenbarung. Sprichwörtlich ist da auch noch Sodom und Gomorra. Hier der Verlust jeglicher persönlicher und sozialer Ethik. Moral geht den Bach runter. Und auch dieses Schicksal von Sodom und Gomorra wird in der prophetischen Literatur und auch in der Verkündigung Jesu zu einer Warnung vor dem Schicksal und dem Gericht über jene Städte, die in Unterdrückung von Menschen, Ungerechtigkeit und moralischem Bankrott verharren. All die antiken Reiche, Mesopotamien, Babylon, Assyrien, Ägypten und dann auch später das griechisch-römische Reich, die das Volk Israel im Alten und im Neuen Testament umgeben, mit den großen Städten Ur, Ninive, Babylon, Rom, zeigen, wie eine Gesellschaft ohne Gott aussieht. Machtmissbrauch, Korruption, moralische Dysfunktion, Ungerechtigkeit, Gewalt, Grausamkeit, Unterdrückung und Götzendienst. Das reicht bis in Offenbarung 18. Und das städtische Leben in Ägypten oder auch in Rom zum Beispiel, war gekennzeichnet auf der einen Seite eine Masse von Leuten, die praktisch in Sklaverei lebten, und auf der anderen Seite so eine städtische Elite, die Gold und Silber und Reichtümer anhäuft. Oft auch durch so ein ganz ehrgeiziges Bauprogramm, das mit dem Blut von den armen Leuten errichtet wird. Diese Reiche, diese Städte sind so ein Gegenstück, eine Antithese zu einer Stadt und Gesellschaft, wie Gott sie sich eigentlich vorstellt. Und da kommen wir zum Zweiten, dieses Jerusalem. Jerusalem, die zukünftige Stadt, die Stadt der Offenbarung, aber auch jetzt schon die Stadt Gottes für uns. Und Gott und die Bibel bieten uns eine alternative Vision für das Leben in der Stadt, auch in Schöneich. Im Alten Testament besteht ein zentraler Bestandteil der Berufung Israels vor den Augen der Völker eine Form von Gemeinschaft, und Gesellschaft vorzuleben, die wirklich dieses gesellschaftliche Leben ganz neu denkt. Eine Stadt oder auch eine Gesellschaft nach Gottes Plan. Und da spielt Stadt eine große Rolle. Am Anfang von Gottes Plan, dieser Heilsgeschichte zur Rettung der gefallenen Menschen, beruft Gott eine Person, Abraham. Gott ruft Abraham dazu auf, verlasse dein Land, deine Stadt, Ur und deine Gesellschaft und verspricht ihm dann, ich will dich zu einem neuen Volk machen und durch dich sollen alle Geschlechter dieser Erde gesegnet werden. Die Bibel sagt, dass Abraham sich auf den Weg macht, um eine Stadt mit Fundamenten zu suchen, die Stadt Gottes. Zum Beispiel im Hebräer 11,10. Denn er wartete auf die Stadt, die einen Grund hat, die ein Fundament hat, deren Architekt und Baumeister Gott ist. Das war eine Verheißung, aber diese Verheißung zieht sich durch den ganzen Rest der Bibel. Dieses Herzstück dieser von Gott gedachten Stadt, dieses von Gott gedachten Volkes und auch Gesellschaft ist Recht und Gerechtigkeit. Und nachdem Gott sein Volk aus der Sklaverei in Ägypten befreit hatte, sollte Israel nicht auch noch weiter eine ungerechte Gesellschaft werden, sondern Gott stellt ein alternatives Modell vor. Schon für diese Welt. Und die Rolle Israels war doppelt. Beispielhaft und erlösend. Und dieser Bund am Sinai, den Gott nach dem Exodus mit seinem Volk macht, sieht eine neue soziopolitische Ordnung vor. Es geht dann nicht nur um Religion, das ist natürlich zentral, aber es geht auch, wie kann ein Volk leben mit Gott? Ein gerechtes Volk, eine gerechte Gesellschaft, die Gottes Shalom widerspiegelt. Und die alttestamentlichen Gesetze sind dazu da, die Prinzipien Gottes für diese gute Gesellschaft, für einen guten Gottesdienst, der Gott ehrt und die Eigenschaften Gottes widerspiegelt, zu illustrieren. Na, diese Gesetze im Alten Testament, oft denkt man, was haben die mit uns heute zu tun? Da stecken Prinzipien dahinter, wie Gott eine gute Gesellschaft regeln möchte. Zum Beispiel werden die Schwachen im Alten Testament, die Witwen und Waisen in der Gesellschaft geschützt. Und auch diese ganzen Landgesetze sollen verhindern, dass sich reiche Eliten bilden, so ein Reich-Arm-Unterschied. Und in Gottes Plan für diese alternative Gesellschaft und eine neue Art von Stadt, die Stadt Gottes, dann nimmt diese Stadt Jerusalem einen wichtigen Platz ein. Im 2. Samuel macht David Jerusalem zur Hauptstadt. Sie wird Stadt Gottes genannt. Jerusalem ist ein Geschenk Gottes an Israel und ganz wichtiger Bestandteil der Theologie, Licht für alle Völker zu sein. Jerusalem soll eine beispielhafte Stadt sein. Die Stadt Jerusalem soll zur Bühne werden, auf der es möglich ist, aller Welt zu zeigen, wie eine alternative Form von städtischer Existenz aussieht. Gesellschaft mit Gott. Die Stadt, wie sie von Gott gewollt ist, soll Treue, Gerechtigkeit, Rechtschaffenheit zeigen. Soziale Beziehungen und Strukturen, die zum Wohl aller wirken. Ein Ort auch, an dem Ressourcen richtig eingesetzt werden. Und wenn man mal die Psalmen liest, da wird diese Stadt Gottes zum Symbol für menschliches Wohlergehen, Heimat, Sicherheit, Wohlstand, Freude, ein Ort der Gerechtigkeit. Und der Segen dieses städtischen Zentrums soll sich so zentrifugal, also von innen nach außen, über das ganze Land ausdehnen. Und Gott im Alten Testament nimmt ja auch sichtbar und spürbar im Tempel, den Salomon erbaut, Wohnung. Wohnt also mitten unter dem Volk. Hat es funktioniert? Leider schleicht sich schon in der Zeit von König Salomo wieder das alte Paradigma von städtischer Gesellschaft auch in Jerusalem ein. Habgier, Aufrüstung, Glaube, dass Technik alle Probleme löst, Ressourcenverschleuderung, Hunger nach Macht und nach Luxus, Menschen werden nur noch zum Mittel, zum Zweck gesehen und die Religion instrumentalisiert Gott auch noch. Die Propheten warnen, sprechen diese Missstände an. Sie rufen zur Umkehr. Ganz deutlich könnt ihr das nachlesen, zum Beispiel in Jesaja Kapitel 2 und 3. Das Volk ignoriert alle Warnungen und landet im Exil. Wo? Ausgerechnet in Babylon. Und dort, mitten in der Verwirrung, in der Verzweiflung und mit all den Fragen, dass das Volk Israel hat im Exil, da kommt die Botschaft von Jeremia. Ich habe das auch ganz diesen Text, könnt ihr hier mitlesen, Jeremia 29, 4 bis 7. So spricht der Herr der Heere, der Gott Israels, zur ganzen Gemeinde der Verbannten, die ich von Jerusalem nach Babylon weggeführt habe. Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männern, damit sie Söhne und Töchter gebären. Ihr sollt euch dort vermehren und nicht vermindern. Bemüht euch um das Wohl der Stadt, in die ich euch weggeführt habe, und betet für sie zum Herrn, denn in ihrem Wohl liegt euer Wohl. Wow. Stellt euch vor, ihr werdet jetzt irgendwo vertrieben, in der Fremde, wo ihr gar nicht sein wollt, umgeben von heidnischen Menschen. Und jetzt ist die Botschaft, die Verbannten aus Jerusalem sollen sich aktiv in der fremden, gottlosen Stadt einbringen. Wurzeln schlagen, Familie gründen, Häusle bauen, für die Stadt beten und sich dann auch noch zum Wohl dieser Stadt einsetzen. Dieses Wohl dieser fremden Stadt, dieser feindlichen Stadt zum Anliegen machen. Nicht Rückzug oder Absonderung von dieser gottlosen Stadt Babylon. Und auf gar keinen Fall Assimilation oder Anpassung. Gottes Volk im Exil in Babylon soll Wohltäter für diese Stadt werden. Den Frieden und das Wohl der Stadt zu suchen, was bedeutet das? Seine Energie und Aktivität darauf zu verwenden, mitzugestalten, aktiv mitzugestalten und auch immer für diese Stadt zu beten. Ihr seid ja alle gute Bibelkenner, denke ich. Viele von diesen israelischen Exilanten haben das getan. Ich nenne nur Daniel oder Nehemia, die sich am babylonischen Hof in verschiedenen Positionen als Gläubige engagiert haben. Daniel zum Beispiel betet nicht nur für die Stadt, sondern gibt auch aktiv Zeugnis von Gott in Worten und Taten und in seinem politischen Engagement. Und niemals erliegt er der Versuchung dieser fremden Stadt mit all ihren Verlockungen, sondern orientiert sich weiterhin an Gottes Maßstäben. Und seit dem Exil hat sich nichts geändert. Seit dieser Zeit lebt das Volk Gottes und auch die neutestamentliche Gemeinde immer als Teil von weltlichen Reichen und Ländern. Und dieses Jerusalem-Paradigma, dieses Jerusalem, diese Jerusalem-Idee, einschließlich von Gottes Vision, auch von diesem neuen Jerusalem in Offenbarung, wird zur Vorlage, zum Blueprint, wie und für welche Ziele wir uns in unserer Gesellschaft und in unserer Stadt, unserer Gemeinde einbringen sollen. Natürlich bauen wir hier kein Himmel auf Erden. Am Ende, wenn alles perfekt wird, wenn Gottes neue Welt anbricht. Wir schaffen das nicht. Aber es ist so eine Vorlage, in welche Richtung wir gehen sollen. Und was in der deutschen Bibel hier als Wohlergehen, sorgt euch, bemüht euch um das Wohl der Stadt und betet für das Wohl, da steckt im Hebräischen das Wort Shalom dahinter, das auch oft mit Frieden übersetzt wird, aber das viel mehr ist. Das biblische Shalom bedeutet Wohlergehen, Ganzheit, Gesundheit, Harmonie, Versöhnung, Gerechtigkeit, Schutz, versorgt sein. In persönlicher, sozialer und geistlicher Hinsicht. Also eine ganzheitliche Idee. Und die Kirche und die christliche Gemeinde, wir sind dazu berufen, ein Instrument zu sein, das dieses Shalom Gottes selber lebt und verkündigt und auch durch unsere Präsenz, unser Gebet umsetzt in Tat und Wort. Um das jetzt noch ein bisschen praktisch zu machen am Ende, wir sollen präsent sein. Wir sollen beten und wir sollen transformieren, umwandeln. Christen sind aufgerufen, ihre Wurzeln in der Stadt zu schlagen. Überall. In Schöneich, auch in den Brennpunkten, das heißt dort, wo sozial schwache Menschen wohnen, auch in der Geschäfts-, in Finanzwelt, in Vereinen, in der Politik, in Wissenschaft, inkarnatorisch präsent sein. Die meisten Christen leben nicht auf diese Weise. Viele ertragen diese Städte frustriert und träumen davon, sie zu verlassen. Ein Häusle im Grünen. Hätten mehr rechtschaffene Menschen in Sodom gelebt, hätte Gott die Stadt vielleicht verschont. Es soll keinen Rückzug geben, auch keine falsche Integration in die Gesellschaft, in die Stadt. Auch in biblischer Zeit waren schon immer falsche Propheten unterwegs, die zu Assimilation, also Anpassung oder auch zu Flucht und Revolution aufgerufen haben. Aber die biblischen Propheten, Jeremia zum Beispiel, die sagen kritisches Engagement. Wir sollen nach Gottes Maßstäben vorleben und leben und das, dieses Bild in unsere Gesellschaft hineintragen. Und auch Jesus setzt dieses Prinzip fort, wenn er die Christen aufruft, Salz der Erde zu sein und Licht dieser Welt. Ein Theologe aus Singapur schreibt, die christliche Verantwortung in der Gesellschaft besteht darin, für Wahrheit, Gnade und Liebe einzutreten, den Schutz des Lebens und damit eine Gegenkultur zu sein, zum Beispiel gegen ungezügelten Wettbewerb, Machtstreben und Ungerechtigkeit. Die Gemeinde soll Gottes Vision einer Gesellschaft, einer Stadt zum Leuchten bringen, die Wahrheit, Gerechtigkeit, Liebe, heute auch immer wieder dieses Thema gottgefällige Ethik auf greifbare Weise zum Ausdruck bringt. Geht es? Haben wir noch überhaupt eine Chance? Die ersten Christen in der frühen Kirche, nur eine kleine Anzahl, vielleicht 40.000 von 50 Millionen Einwohnern im Römischen Reich. Die ersten Christen im Römischen Reich haben auf lange Sicht das Römische Reich nachhaltig verändert, weil sie genau das gelebt haben. Und unsere Botschaft von Jesus Christus bekommt auf diese Weise mehr Glaubwürdigkeit und Zugkraft. Und in der Vergangenheit und Gegenwart natürlich auch, haben Christen schon viel für diesen Shalom der Stadt beigetragen. Als es noch keine Sozialhilfe in Deutschland gab, haben sich Christen in der sogenannten inneren Mission für notleidende und benachteiligte Menschen aktiv eingesetzt. Da ist die Bahnhofsmission entstanden, die Heilsarmee, daraus ist auch die Sonntagsschule entstanden. Damals wurden Kinder, die nicht in die Schule gehen konnten, sonntags unterrichtet. In ganz normalen Dingen, natürlich auch in christlichen Dingen. Viele Christen heute waren und sind vorne mit dabei, syrische, ukrainische Flüchtlinge beizustehen. Und doch bleibt immer wieder für uns alle die Frage, wo soll ich meine Komfortzone verlassen und in welche Gesellschaftsbereiche hinein lasse ich mich von Gott gebrauchen? Oder lebe ich selbst einen Lebensstil, der Gottes Shalom zum Ausdruck bringt? Und zum Schluss, nicht zu vergessen, auch dieses Gebet. Unsere Stadt, unser schön Eich, unsere Gesellschaft, wir brauchen viel Gebet. Es gibt so viel Einsamkeit, Gewalt, Zerbrochenheit. Viele der Geflüchteten haben vielleicht auch Trauma erlebt. Es gibt geistliche, seelische und körperliche Not. Die Politik braucht unser Gebet, die Schulen, die Universitäten, die Polizei. Beten wir um geistliche Erneuerung, geistliche Ganzheit, aber auch, dass Gottes Vision von einer gerechten und guten Gesellschaft bei uns Realität wird. Ich zeige euch nachher noch kurz ein paar Beispiele, wie das in Berlin passiert. Und am Schluss, nur durch Gottes Eingreifen und Gottes Heiligen Geist kann tatsächlich Veränderung passieren. Amen.